DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen: Chancen und Risiken von Gebärmuttertransplantation.
Die Frauen kommen mit 14, 15 Jahren zu mir und dann muss ich ihnen erstmal sagen, sie haben keine Scheide, sie haben keine Gebärmutter, sie werden keinen richtigen Geschlechtsverkehr haben können. Die Frauen leiden darunter nicht nur, dass sie keine eigenen Kinder bekommen können, sondern dass sie einfach unter einer Fehlbildung auch leiden.
Wenn sich der Beckenboden senkt, Operation ja oder nein? Magenverkleinerung gelungen, aber wie sieht es mit der Nachsorge aus?
Also 2010 habe ich noch 160 Kilo gewogen, habe damals Kleidergröße 56, 58 drang, habe dann mit Hilfe von dem Magen-Bypass innerhalb von 11 Monaten 100 Kilo abgenommen, auf Kleidergröße 36, 38 und heute ist ja seitdem.
Und Leiden für die Schönheit, Männer unterm Messer.
Ich sprüß auf jede Häuserwand, ich such den schönsten Mann im Land, ein Zettel an das schwarze Brett.
Es war weltweit eine Sensation, als Vincent im September 2014 das Licht der Welt erblickte. Entwickelt hatte er sich in einer gespendeten Gebärmutter. Seine Mutter, Marlin Steenberg, ist ohne Gebärmutter auf die Welt gekommen, hätte also nie eigene Kinder haben können. Ärzte im schwedischen Göteborg hatten die Transplantation durchgeführt. Frauen ohne funktionierende Gebärmutter können nicht schwanger werden. Ursache ist oft eine Fehlbildung oder aber die Frauen wurden ganz ohne Gebärmutter geboren. Für viele scheint der Traum vom eigenen Kind, ausgetragen im eigenen Körper, nun ein bisschen näher gerückt zu sein, auch in Tübingen, wie Christiane Havranek berichtet.
Professor Sarah Brucker von der Universitätsklinik Tübingen ist in Deutschland eine Pionierin. 2016 ist es ihr zusammen mit ihrem Team zum ersten Mal gelungen, eine Gebärmutter zu transplantieren, bei einer 23-jährigen Patientin, die eine angeborene Fehlbildung hat.
Die Frauen kommen mit 14, 15 Jahren zu mir und dann muss ich ihnen erstmal sagen, sie haben keine Scheide, sie haben keine Gebärmutter, sie werden keinen richtigen Geschlechtsverkehr haben können. Die Frauen leiden darunter nicht nur, dass sie keine eigenen Kinder bekommen können, sondern dass sie einfach unter einer Fehlbildung auch leiden.
Davon sind deutschlandweit etwa 8.000 bis 10.000 Frauen betroffen. Weltweit sind bisher erst 9 Babys nach Gebärmuttertransplantationen zur Welt gekommen, davon 8 in Schweden und eines in den USA. Am besten funktioniert das Verfahren mit Lebendspenden, das heißt, die Patientin bringt zum Beispiel ihre Mutter oder Schwester mit, die bereit ist, ihre Gebärmutter zu spenden. Die Voraussetzungen dafür sind sehr streng, zum Beispiel darf sie nicht übergewichtig sein oder Nebenerkrankungen haben. Für die Entnahme muss die Spenderin eine 8-stündige Operation auf sich nehmen. Die Risiken?
Natürlich können umliegende Organe verletzt werden, wie zum Beispiel Blase oder Darm oder Harnleiter. Das sind alles Dinge, über die die Frauen im Vorfeld natürlich ausführlichst aufgeklärt werden, zumal es sich ja hier um ein sehr innovatives und neues Verfahren handelt. Und da muss die Aufklärung natürlich extrem genau sein und detailliert sein.
Von etwa 150 interessierten Spenderin-Empfängerin-Paaren blieben nach den Voruntersuchungen in Tübingen nur 7 übrig, die überhaupt für den Eingriff in Frage kamen. Bei 2 von ihnen ist die Transplantation geglückt. Diese Frauen haben nun das erste Mal in ihrem Leben eine Regelblutung bekommen. Schon bald, so hoffen sie, werden die Patientinnen mit künstlicher Befruchtung schwanger. Doch nicht immer klappt die Transplantation. Sarah Brucker erzählt, wie sie einer Spenderin die Gebärmutter entnommen hat. Doch dann gelang es nicht, das Organ durchzuspülen. Das bedeutet, mit einer Flüssigkeit probieren die Ärzte aus, ob die Gebärmutter die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass sie später im Körper der Empfängerin durchblutet wird.
Wir standen da und haben dann irgendwann entschieden, okay, es wird nicht mehr dazu kommen, dass wir dieses Organ durchspülen können. Und es war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens, die ich da treffen musste, dass wir gesagt haben, nein, dieses Organ nehmen wir nicht.
Weil das Verfahren noch experimentell ist, ist die Behandlung nicht vom Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung gedeckt, schreibt das Bayerische Gesundheitsministerium auf Anfrage. Doch nicht nur die Frage nach den Kosten ist noch offen, auch medizinethische Fragen stellen sich. Eigentlich gelten Organtransplantationen als letztes Mittel, um Leben zu retten, bei Menschen mit Nierenversagen zum Beispiel oder bei einem kranken Herzen. Bei der Gebärmuttertransplantation dagegen ist es das Ziel, Leben zu spenden, also ein Baby zwar im eigenen Bauch auszutragen, aber mit fremder gespendeter Gebärmutter. Und Christian Thaler vom Kinderwunschzentrum der Uniklinik München treibt noch eine andere Frage um. Wenn diese hochkomplexe Operation in Deutschland zulässig ist, warum ist es dann verboten, Eizellen zu spenden, um Kinderwünsche zu erfüllen?
Da gibt es mittlerweile international große Studien, wo man weiß, dass diese Kinder psychisch und auch körperlich sehr gesund sind. Wir haben es kategorisch verboten und das ist eigentlich völlig unfair und inadäquat, diese Menschen allein zu lassen.
Auch die Gebärmuttertransplantation wird in Deutschland in naher Zukunft kein Standardeingriff sein, denn für die OP ist viel Expertise notwendig. Am Universitätsklinikum Tübingen waren an der ersten Gebärmuttertransplantation 20 Institutionen beteiligt. Unter anderem Transplantationschirurgen, Immunologen, Pathologen und eine Ethikkommission.
Bei vielen Frauen, die ihre Kinder auf natürlichem Weg zur Welt bringen, senkt sich nach der Geburt oft der Beckenboden. Auch durch starkes Übergewicht oder Bindegewebsschwäche kann es dazu kommen. Anzeichen dafür sind unter anderem Inkontinenz, Rückenprobleme oder auch Schmerzen beim Sex. Manche der Betroffenen leiden darunter so sehr, dass sie sich die Gebärmutter irgendwann vollständig entfernen lassen. Eine andere Möglichkeit ist es, ein sogenanntes Beckenbodennetz zu implantieren. Aber das kann zu erheblichen Komplikationen führen. Mehr dazu von Daniela Remus.
Alle Frauen, die ein Kind geboren haben, kennen das. Der Beckenboden muss trainiert werden, weil er durch Schwangerschaft und Geburt erheblich gelitten hat. Er stabilisiert die Organe im Beckenbereich, ist er gerissen oder überdehnt, kann das Folgen haben, Inkontinenz oder Organabsenkungen etwa. Bei ungefähr 10% aller Frauen ist das Problem so gravierend, dass sie sich deshalb sogar eine Operation unterziehen müssen. Bisweilen wird dabei ein Netzimplantat eingesetzt. Wie oft das in Deutschland gemacht wird, ist aber völlig unklar, denn es gibt kein Implantatregister.
Irgendwie Zahlen kann ich jetzt wirklich dazu gar nicht nennen. Da halten sich natürlich jetzt auch alle etwas bedeckt. Also ich sehe jetzt vielleicht pro Jahr 1 bis 2 Patientinnen, wo es tatsächlich noch zur Einlage eines Netzes auch kommt, mehr nicht. Und das sind auch die großen Ausnahmen.
Sagt die niedergelassene Gynäkologin Doris Scharrel, Landesvorsitzende des Verbands der Frauenärzte in Schleswig-Holstein. Die Netze aus Polypropylen sind bereits seit 20 Jahren auf dem Markt. Offenbar kommen sie häufig zum Einsatz, denn über 100.000 Frauen klagen weltweit gegen die Hersteller wegen massiver Beschwerden. In Deutschland sind solche Fälle bisher selten. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, berichtet insgesamt von 8 gemeldeten Vorfällen seit 2006. Das passt zur Einschätzung des Urologen David Magerwall vom Hamburger Asklepios Klinikum. Er ist auf urologische Operationen spezialisiert.
Zurzeit werden Anhebungsverfahren, zumindest in Deutschland, noch weit häufiger ohne Netz durchgeführt als mit Netz. Und das Netz ist aus meiner Sicht immer speziellen Indikationen und auf jeden Fall nur in der Rezidiv, das heißt in der Wiederholungssituation, angezeigt.
Ein Einsatz nur dann, wenn alle anderen Methoden nicht erfolgreich waren. Ein solches Vorgehen empfiehlt auch die Deutsche Kontinenzgesellschaft, DKG. Denn gravierende Schädigungen durch die Polypropylennetze seien seit Jahren bekannt.
Fremdkörper können im Organismus immer migrieren, das heißt ihre Position im Körper verändern. Und das betrifft bei den durch die Scheide eingelegten Netzen vor allen Dingen eine Lageveränderung, entweder durch die Scheidenschleimhaut wieder in die Scheide, sodass das Netz offen liegt, was mit Infektionen der Scheide oder auch Beschwerden beim Geschlechtsverkehr einhergehen kann.
Der reißfeste Kunststoff kann wandern und so Blase, Darm, Gebärmutter oder Scheide nachhaltig verletzen. Wieder herausoperieren ist schwierig, weil das Netz mit dem umliegenden Gewebe verwächst. Außerdem schrumpft das Implantat im Körper häufig zusammen auf etwa die Hälfte seiner Ausgangsgröße. Hinzu kommt noch, geschmeidig sind die Implantate auch nicht übermäßig, betont die Kieler Gynäkologin Doris Scharrel.
Das ist, wenn Sie so ein Netz anfühlen, das ist wirklich wie so ein hartes Band, Paketband. Kennen Sie diese entsprechenden Kunststoffbänder? So hart sind die auch. Und die Ränder, die haben sich auch dann gewählt und umgekrempelt und in die Scheide hinein.
Viele dieser Beobachtungen wurden erst nach Marktzulassung der Netze gemacht, weil Medizinprodukte vor ihrer Zulassung nur in Tierexperimenten überprüft werden. Juristisch reicht das. Bereits 2005 allerdings formulierten Wissenschaftler erste Zweifel am Nutzen dieser Implantate. Die USA warnten 2008 vor deren Gebrauch und aktuell ist dazu auch eine kritische Studie in England erschienen. Langzeituntersuchungen hat es bisher aber trotzdem noch nicht gegeben. Dabei ist das Thema drängend. Die Hälfte aller Frauen, die ein Kind geboren haben, leiden später unter Beschwerden wie Inkontinenz oder Organabsenkungen. Und jede zehnte wird deshalb operiert. Trotzdem ist das Thema tabuisiert. Auch deshalb hat es vermutlich so lange gedauert, bis die EU ihre Empfehlungen für die Implantate neu formuliert hat, mit einer ausdrücklichen Warnung davor. Allerdings wird die erst 2020 wirksam.
Und bis dahin werden Ärzte wohl noch viele dieser Operationen durchführen und die Frauen werden mit den eventuellen Folgen zu kämpfen haben. Auch eine Magenverkleinerung ist nicht ohne. Für Patienten, die stark übergewichtig sind, ist es aber oft die letzte Möglichkeit, ihr Normalgewicht zu erreichen, beispielsweise wenn keine Diät hilft. Und bei krankhaftem Übergewicht, also Adipositas, geht es nicht mehr nur um ein paar Kilo hoch oder runter, da geht es um wesentlich mehr. Eine Operation kann also helfen und wenn die Patientin oder der Patient den Eingriff gut überstanden hat, kommt die Nachsorge. Die ist wichtig für den dauerhaften Erfolg. Ingeborg Hein hat eine Patientin getroffen, bei der alles gut gegangen ist.
Die Erfolgsgeschichte von Barbara Kreil. 1,80 groß, 37 Jahre alt.
Also 2010 habe ich noch 160 Kilo gewogen, habe damals Kleidergröße 56-58 getragen, habe dann mit Hilfe von dem Magen-Bypass innerhalb von 11 Monaten 100 Kilo abgenommen, auf Kleidergröße 36-38 und heute ist jetzt seitdem.
Der Bypass bewirkt, dass sie weniger isst, einfach, weil nicht mehr in den Magen passt. Mit den Kilos sind bei den meisten Übergewichtigen auch die Folgen wie Diabetes und Bluthochdruck weg. Professor Thomas Hüttel, ärztlicher Direktor am Städtischen Krankenhaus München-Bogenhausen.
Beim Diabetes ist es so, dass wir den Diabetes bei Patienten, die den etwa 5 Jahre haben, in 80-85% der Fälle wieder zum Stillstand bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass der Diabetes nicht im Alter wieder ausbricht. Also die bleiben weiterhin unter Kontrolle. Beim Bluthochdruck ist es auch so, 80-85% der Bluthochdruckkranken verlieren ihn wieder, wenn er nicht schon chronisch mehr als 5-6 Jahre besteht. Also wenn man frühzeitig eingrifft, ist ein sehr guter Effekt. Wenn das jemand 15-20 Jahre hat, dann bessert sich's in der Regel, aber es geht dann meistens nicht mehr ganz weg.
Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Die Operation ist der Anfang einer lebenslangen Umstellung mit einem neuen Essverhalten und viel Bewegung. Ohne regelmäßige Nachsorge hätte es Barbara Kreil nicht geschafft. Anfangs alle 3 Monate, inzwischen nur noch einmal im Jahr. Sie bespricht Essenspläne und lässt ihr Blutbild checken, denn der massive Gewichtsverlust führt oft zu einem Mangel an Vitamin B, Eisen und Calcium. Wichtig auch die psychische Unterstützung, um nicht wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen. Denn Gewicht verlieren und Gewicht halten sind 2 Dinge.
Ich würde schon gern so essen wie früher, also eben zu ungesund, zu viel. Die haben mich nie allein gelassen, ob es jetzt körperliche Probleme waren oder ob es jetzt Probleme waren mit dem Essen oder einmal so dieses emotionale Durchhängen, diese Ängste. Die begleiten einen ja. Also es ist ja ständig im Kopf dieses Gewicht und da waren die einfach immer für mich da.
In Adipositas-Zentren arbeiten Psychologen, Ernährungsberater und Ärzte Hand in Hand. Aber auf Dauer können sie nicht die Nachsorge allein stemmen, so der Chirurg Professor Hüttel.
Wenn wir jetzt 2017 etwa 350 Patienten operieren, bedeutet es, diese 350 sehen wir mindestens 3-4 Mal im Vorfeld. Wir sehen sie im Jahr drauf, alle 3 Monate. Wenn Sie das jetzt hochrechnen, sind wir für 350 OPs bei knapp 2000 Patientenkontakten. Und im Jahr drauf kommen sie 1-mal jährlich Minimum. Also sprich, man kann hochrechnen, wann ein Zentrum allein an der Nachsorge kaputt geht.
Die Nachsorge ist nicht geregelt für Hüttel, ein Manko im System. Der Patient wird alleingelassen.
Man kann nicht so ohne weiteres zum Hausarzt gehen und sagen, begleit mich da mal. Das ist momentan nicht geregelt, sehr wohl aber von den Krankenkassen gefordert. Letztendlich vergüten sie es aber nicht. Also wir haben da so einen Systemfehler momentan. Es liegt letztendlich am Geld. Also irgendeiner muss es halt bezahlen. Der Hausarzt bekommt letztendlich nichts dafür. Das Zweite ist, dass er in seinem Budget gedeckelt ist. Er hat ein Laborbudget und aus diesen Budgets sind allenfalls herausgenommen bestimmte Schwerpunktpraxen bis zu einer bestimmten Patientenanzahl. Also das ist unser Manko momentan.
Deshalb erarbeiten er und Kollegen aus ganz Deutschland gerade eine Leitlinie für die strukturierte Nachsorge in der Adipositas-Chirurgie.
Also die Idee ist praktisch, dass man mit einer solchen Empfehlung zum einen für den Patienten und für den Hausarzt ein Werkzeug in der Hand hat, wo man sagt, pass auf, nach 3 Monaten ist dieses zu tun, nach 6 Monaten dieses und auf Dauer einmal im jährlich. Also einmal Druck beim Hausarzt, da gibt's was, das sollte ich tun. Zum anderen aber auch etwas in der Hand zu haben, wo man sagt, pass mal auf, das müssen wir tun. Politik, Krankenkassen, reagiert bitte entsprechend.
Sollten die Krankenkassen hier nicht etwas ändern, dann, so Hüttels Forderung, muss es die Politik tun. Barbara Kreil ist das beste Beispiel, dass es sich lohnt, auch in die Zeit nach der OP zu investieren.
Also wir konnten wirklich alle Lebensmittel genießen, weil ich einfach meine Grenzen kenne und meinen Körper kenne. Und es ist ja nur der Körper operiert, aber nicht der Kopf. Und das Umdenken findet heute im Kopf statt.
Bin ich schön? Bin ich attraktiv? Bin ich begehrenswert? Auch diese Fragen spielen sich ja in erster Linie im Kopf ab. Aber gegen hängende Augenlider etwa oder gegen Falten, da lässt sich ja was machen. Waren es früher vor allem Frauen, die sich für die Schönheit unters Messer gelegt haben, sind es heute zunehmend Männer, die sich aufpeppen lassen. Bei vielen Stars und Sternchen gehören Schönheitsoperationen schon fast zum guten Ton. Von so mancher Hollywood-Größe hätten wir dann aber doch nicht erwartet, dass da jemand bei der Schönheit nachgeholfen hat. Nicole Markwald weiß es besser.
Sylvester Stallone hat es angeblich getan, auch Brad Pitt oder selbst George Clooney. Doch wirklich darüber reden tut fast niemand. Auch männliche Stars in Hollywood legen sich unter das Messer oder lassen anders künstlich nachhelfen, sodass die Zähne weißer, die Haut straffer, die Augenlider peppiger sind. Klar, der Druck, länger, jünger auszusehen, ist bei Männern längst nicht so hoch wie bei Frauen, aber es gibt ihn durchaus. Auf der Liste der Huffington Post, laut Reporter Ricky Camilleri ganz oben.
Right away you have to go to the obvious, which is Michael Jackson.
Natürlich Michael Jackson. Angeblich hatte er 2 Nasenoperationen und einen Eingriff für ein Grübchen am Kinn. Aber ich glaube nicht, dass das alles war.
I can't imagine that it was just these things.
Zu den üblichen Eingriffen, die Männer vornehmen lassen, gehören Nasenoperationen, Gesichtsstraffungen und Falten-weg-Botox-Injektionen. Nicht nur die Stirn von Steve Martin, 72, sieht verdächtig glatt aus, auch die von Michael Douglas, 73, oder Al Pacino, 77, sehen ein paar Dekaden jünger aus als vermutlich der Rest des Körpers. Einer, der ohne Scham von seinen Schönheits-OPs erzählt, ist KISS-Frontmann Gene Simmons.
I had a facelift about 3.5 months ago. Look how beautiful I am.
2007 legte er sich sogar gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin unters Messer. Aber seine Offenheit, darüber zu sprechen, künstlich nachhelfen zu lassen, ist die Ausnahme. Mickey Rourke hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit kosmetischen Eingriffen gemacht. In Johnny Handsome, der schöne Johnny, spielte Rourke Anfang der 90er einen hässlichen Mann, der durch plastische Chirurgie schön und erfolgreich wird. Im wahren Leben verlief die Geschichte ganz anders. Man sieht Mickey Rourke an, dass er offenbar zu viele Stunden auf dem OP-Tisch zugebracht hat. Das einstige Sexsymbol hat wulstige Lippen, makellose Zähne und ein Falten- und damit seelenloses Lächeln. Das Urteil der Huffington Post-Gutachter:
He has pretty much demolished himself.
Er hat sich selbst zerstört. Autsch.
Das war's für heute. Nächste Woche ist die Wissenschaft dann wieder dran. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.